Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Milchalternativen und stellen die Frage, was ist denn nun die bessere Milch? Drinks aus Mandel, Kokos, Soja, Hafer, ja sogar Erbse, Reis und Kartoffel. Das Angebot an pflanzlichen Milchalternativen ist riesig und längst sind sie kein Nischenprodukt mehr. Doch was zeichnet diese Alternativen aus? Sind sie vielleicht gesünder und nachhaltiger als Kuhmilch oder einfach nur ein Trend? Was steckt aus lebensmittelchemischer Sicht dahinter und wie nahe kommen diese Produkte der klassischen Milch eigentlich wirklich? Diese und weitere Fragen diskutieren wir heute mit Lebensmittelchemiker Professor Thomas Hähnle von der TU Dresden. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, wie gehabt, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
Thomas, heute würde ich gern direkt mal mit dem Lebensmittelrecht anfangen. Warum darf auf einer Packung eigentlich nicht Sojamilch oder Hafermilch stehen? Der Rechtsstreit war ja vor einiger Zeit überall in den Medien.
Ja, das stimmt. Da steckt tatsächlich ein Rechtsstreit dahinter, der vor einigen Jahren ganz schön Aufsehen erregt hat. Das Ganze geht zurück auf eine Klage der Deutschen Wettbewerbszentrale. Die heißt offiziell Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs. Und es ist eine Selbstkontrollorganisation der Wirtschaft, die überwacht gewissermaßen die Werbung und die Kennzeichnung von Produkten. Und wenn sie der Meinung ist, dass da irgendwas irreführend ist, dann geht sie da gerichtlich dagegen vor. So, und diese Wettbewerbszentrale, die hatte nun tatsächlich im Jahr 2015 gegen ein Unternehmen geklagt, das pflanzliche Produkte unter Bezeichnungen wie eben Sojamilch oder Pflanzenkäse vermarktet hatte. Und der Fall ging dann durch die verschiedenen Instanzen und landete dann tatsächlich am Ende vor dem Europäischen Gerichtshof. Und der EuGH hat dann auch entschieden, 2017 war das, zugunsten der Wettbewerbszentrale und hat klargestellt, dass die Verwendung von Begriffen wie Milch, wie Butter, wie Käse für pflanzliche Produkte nicht mehr erlaubt ist oder grundsätzlich nicht erlaubt ist, muss man sagen. Selbst wenn dann Zusätze davor stehen, wie zum Beispiel veganer Käse oder pflanzliche Milch oder so.
Gab es denn irgendeine rechtliche Grundlage? Also gibt es Gesetze, in denen steht, was Milch ist und was nicht?
Ja, das gibt es tatsächlich. Der EuGH hat sich bei seiner Entscheidung auf entsprechende lebensmittelrechtliche Vorschriften gestützt. Da gibt es eine sogenannte EU-Marktordnungsverordnung. Und dort ist festgelegt, dass Milch, also der Begriff Milch, ausschließlich das durch, ich zitiere jetzt mal, Melken gewonnene Erzeugnis von Säugetieren bezeichnet. Und damit ist der Begriff Milch und daraus hergestellte Produkte wie Käse oder so in der Europäischen Union gewissermaßen ja rechtlich geschützt und deshalb dürfen halt pflanzliche Produkte grundsätzlich nicht als Sojamilch oder Hafermilch oder so verkauft werden. Die müssen halt jetzt anders heißen, Sojadrink, Haferdrink oder halt irgendwelche Fantasiebezeichnungen dann haben.
Aber es gibt ja offenbar auch Ausnahmen von dieser strengen Regelung. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Kokosmilch.
Ja genau, und das ist jetzt auch eine interessante Besonderheit im EU-Recht. Es gibt einige traditionelle Bezeichnungen, wie man sagt, die ausdrücklich von dieser Regelung ausgenommen sind. Da gehört eben diese Kokosmilch dazu. Und argumentiert die EU jetzt, dass das historisch gewachsene Begriffe sind, bei denen dann die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht erwarten, von vornherein nicht erwarten, dass es sich um tierische Milch handelt. Und wie oft in der EU gibt es dann eine Liste, eine Positivliste, in der dann eben jetzt diese Ausnahmen geregelt sind. Und da finden sich dann so Beispiele, die manchmal vielleicht ein bisschen kurios klingen, vielleicht wie die Erdnussbutter, die darf also weiterhin auch so heißen, obwohl natürlich keine Butter aus der Milch drin steckt, oder Leberkäse, in dem weder Leber noch Käse steckt, auch der darf weiter so heißen, aber die neuen Produkte, wie zum Beispiel Hafermilch, die sind also eben jetzt nicht unter diesen ja historischen Ausnahmen.
Und was bedeutet das jetzt für uns? Darf ich in unserem Podcast heute auf keinen Fall Hafermilch sagen? Ansonsten könnte ich verklagt werden, weil das kann ich absolut nicht garantieren.
Naja, keine Sorge. Also selbst wenn wir jetzt im weiteren Verlauf unserer Unterhaltung von Sojamilch oder Hafermilch reden, da werden wir das sicherlich nicht herausschneiden oder so. Diese Regelung, die betrifft die offizielle Produktkennzeichnung und Vermarktung im Handel, also das, was auf der Verpackung steht oder in der Werbung genannt wird, sie soll also, so heißt es eigentlich, primär zum Schutz vor Verwechslungen dienen.
Und was hältst du als Experte von dieser Strengregelung?
Also wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, Jule, dann als Lebensmittelchemiker respektiere ich natürlich die entsprechend rechtlichen Regelungen. Aber mal ganz ehrlich gesagt, ich glaube kaum, dass irgendjemand, der ein Produkt kauft, auf dem Hafermilch oder Sojakäse stehen würde, dass der oder die dann glaubt, dass die Produkte aus der Kuh stammen. Also, oder umgekehrt, ein Fleischesser, eine Fleischesserin würde sicherlich nicht irregeführt werden, wenn da jetzt draufsteht Sojakäse oder so. Man muss schon ehrlicherweise festhalten, dass es da vermutlich weniger um den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher geht, sondern primär um die wirtschaftlichen Interessen, und zwar natürlich die der Fleisch- und der Milchwirtschaft. Man kann es jetzt vielleicht auch so formulieren, vielleicht etwas, ja, wie soll man das sagen, lockerer angehen und sagen, solange wir uns gesellschaftlich und letztlich dann ja auch politisch um Bezeichnungen wie Hafermilch streiten, haben offensichtlich keine größeren Probleme.
Dann lass uns doch vielleicht mal ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Vegane Milchalternativen wirken ja wie ein relativ neuer Trend, letzten 10 Jahre vielleicht. Seit wann gibt es denn diese Produkte eigentlich?
Ja, tatsächlich sind vegane Milchalternativen deutlich älter, als viele denken. Das gilt vor allen Dingen für Soja. Sojaprodukte haben tatsächlich eine sehr lange Geschichte. Die stammen ursprünglich aus China. Und dort ist dann die Herstellung von Sojamilch oder Sojadrink wahrscheinlich schon seit über 2000 Jahren oder noch länger bekannt. Der Grund dafür ist, dass sich die klassische Milchwirtschaft in Ostasien deutlich später und auch deutlich schwächer entwickelt hat als in Europa oder in Nordafrika. Südostasien, da begann die Milchviehhaltung erst vor vielleicht 3.000, 4.000 Jahren, hier in Europa, Nordafrika schon vor 7.000, 8.000 Jahren. Und dafür wurde in Ostasien eher Soja als Eiweißlieferant angebaut. Und da hat sich dann eben eine Technologie entwickelt, die dann eben die Herstellung von Sojamilch, von Tofu und anderen Sojaprodukten quasi als Grundlage hatte. In Europa war Sojamilch auch lange schon bekannt und auch andere Milchalternativen, die waren aber eher so ein Nischenprodukt, möchte man sagen, in Reformhäusern. So der richtig große Boom dieser Produkte, der begann erst so vor vielleicht 10 bis 15 Jahren. Es begann tatsächlich auch mit Sojadrinks und später dann eben mit Haferdrinks. Und da gab es natürlich dann die Treiber wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, vegane Ernährung, Laktoseintoleranz und vielleicht auch die moderne Kaffee- oder Barista-Kultur. Alles das hat dazu beigetragen, dass diese Produkte jetzt so populär geworden sind.
In meinem Freundeskreis trinken ja wirklich viele Leute Milchalternativen. Kuhmilch trinken eigentlich nur noch die beiden aus landwirtschaftlichen Betrieben. Hast du vielleicht ein paar Zahlen mitgebracht, wie viele vegane Milchalternativen im Vergleich zu Kuhmilch getrunken werden?
Ja, es hätte tatsächlich voll im Trend, Jule. Da gibt es Umfragen und nach diesen Umfragen geben ungefähr so ein Drittel der Befragten an, dass sie zumindest gelegentlich solche Milchalternativen konsumieren. Der Markt ist auch tatsächlich riesig gewachsen. Ich habe da Zahlen gefunden, wonach 2024 in Deutschland knapp 400 Millionen Liter von diesen Pflanzendrinks verkauft wurden. Und interessant ist, dass es rund 4-mal so viel ist wie vielleicht 10 Jahre zuvor. Und innerhalb dieser Milchalternativen, da dominiert ganz klar Haferdrink. So rund 70%, glaube ich, des Absatzes entfallen auf diese Haferprodukte. Dann kommen die Mandeldrinks mit vielleicht 15%, dann die Sojadrinks und alle anderen Sachen, wie zum Beispiel Reisdrinks und andere pflanzlichen Alternativen, die machen dann den restlichen Teil aus. Trotzdem bleibt aber natürlich Kuhmilch mengenmäßig deutlich dominierend. Die Herstellung von Trinkmilch, die liegt in Deutschland nach wie vor bei rund 4 Milliarden Litern pro Jahr, also etwa dem Zehnfachen aller Milchalternativen zusammen. Was aber vielleicht ganz interessant ist, dieser extreme Boom im Zuwachs der Milchalternativen, der hat sich in den letzten 1, 2, 3 Jahren so etwas abgeflacht. Die Wachstumsraten stagnieren und es deutet offensichtlich darauf hin, dass der Markt gewissermaßen gesättigt ist und die große Wachstumsphase dieser Milchalternativen vielleicht schon vorbei ist.
Was könnte denn da der Grund sein, dass es nicht mehr so ansteigt? Kann das am Preis liegen?
Ja, der Preis, der spielt sicher eine Rolle, wobei das natürlich ganz stark von der Marke, der Bioqualität im Händler und so weiter abhängt. Aber man kann ganz grob sagen, dass so ein Liter konventionelle Kuhmilch jetzt mal im Vergleich im Supermarkt vielleicht so 1 Euro, 1,50 Euro kostet und die Haferdrinks dann doch deutlich drüber sind, eher das Doppelte, vielleicht 1,80 bis 3 Euro. So spezielle Barista-Produkte, die sind noch teurer. Und wenn man das jetzt mal rein auf die Rohstoff- und Herstellungskosten bezieht, dann sind diese relativ hohen Preise der Milchalternativen eigentlich nicht gerechtfertigt. Denn diese Drinks, wie wir vielleicht ja noch besprechen werden, die bestehen eigentlich überwiegend aus Wasser. Da kommt dann ein bisschen Hafer dazu, ein bisschen Enzymtechnologie, ein bisschen Zusatzstoffe, Vitamine und dann war es das eigentlich schon. Jetzt kostet die industrielle Verarbeitung auch ein bisschen Geld, aber lebensmitteltechnologisch ist es eigentlich schwer zu argumentieren, dass ein Liter Haferdrink dauerhaft doppelt so teuer sein müsste wie Kuhmilch. Also der Preis spielt sicher eine Rolle. Ein zweiter Punkt ist halt die Zahlungsbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher. Da hat man halt einfach versucht, die hohen Margen auszunutzen. Denn Produkte, die mit Begriffen wie vegan, nachhaltig oder so verbunden werden, da kann man halt mehr Geld verlangen. Die Leute sind halt da bereit, mehr dafür zu zahlen. So ein Grund, warum der Boom jetzt etwas nachlässt, kann auch der Tatsache geschuldet sein, dass der allgemeine Trend zur veganen Ernährung deutlich langsamer steigt, wenn überhaupt noch steigt im Vergleich vor einigen Jahren. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist der, dass diese veganen Milchalternativen jetzt im Rahmen der Diskussion um hochverarbeitete Lebensmittel gewissermaßen ja, diskutiert oder aktuell werden. Und da haben offensichtlich immer mehr Menschen, wie wir ja schon mal besprochen haben, das Bedürfnis, dass ihre Lebensmittel möglichst naturbelassen sind, ohne Industrie und so. Und da bekommen halt dann vielleicht viele Leute jetzt Probleme mit diesen Milchalternativen. Da schreckt halt dieses Narrativ, dieses sich immer mehr ausbreitende Narrativ hochverarbeitet, offensichtlich auch Käuferinnen und Käufer von Milchalternativen immer mehr ab.
Wir wissen ja, dass du und viele deiner Kolleginnen und Kollegen den Begriff hochverarbeitet ja, strikt ablehnen. Das haben wir ja in der Tat schon mal in einer Podcast-Folge auch ausführlicher diskutiert. Aber vielleicht bleiben wir trotzdem mal bei der Industrie und der Herstellung dieser Produkte. Wie werden die denn hergestellt, diese Milchalternativen?
Ja, sagen wir mal so, die Herstellung, die ist schon recht komplex. Also da steckt schon ziemlich viel industrielle Technologie drin. Ich kann sie vielleicht einmal am Beispiel der Sojamilch beschreiben. Da geht es ja jetzt nicht nur darum, die Sojabohnen irgendwie mit Wasser zu extrahieren oder so oder die Sojabohnen im Wasser fein zu verteilen, sondern man will ja ganz gezielt die Proteine und das Fett extrahieren und daraus dann eine stabile, ja milchartige Emulsion herstellt. Und das funktioniert eben so, dass man die getrockneten Sojabohnen nimmt, die ja zeitlang einweicht in Wasser. Da werden dann die Speicherproteine herausgelöst, beziehungsweise die Quellen, sagen wir besser, und binden das Wasser. Das ist dann wichtig hinterher für die Emulsionsstabilität, die Schaumbildung. Und danach werden dann die Bohnen mit Wasser fein vermahlen. Dabei werden die Zellen aufgebrochen, die Inhaltsstoffe freigesetzt und es entsteht dann so eine relativ instabile Suspension erst einmal. Dann muss man das Ganze erhitzen. Der Grund ist deshalb, weil rohe Sojabohnen Inhaltsstoffe enthalten, die ernährungsphysiologisch ungünstig sind, sogenannte Trypsin-Inhibitoren, die würden die Proteinverdauung hemmen, Enzyme wie zum Beispiel die Lipoxygenase, das ist ein oxidationsförderndes Enzym, das würde dann so einen bohnigen Geschmack machen und wenn man quasi diese Mischung erstmal erhitzt, dann werden diese Stoffe inaktiviert und dann werden die festen Bestandteile abfiltriert, die haben auch einen Namen, die Rückstände, die heißen Okara und dann hat man eine Flüssigkeit, die wird homogenisiert. Da entsteht dann eine stabile, cremige Emulsion. Da wirken dann die Sojaproteine quasi wie Emulgatoren und dann tut man noch Kalzium und Vitamine dazu und fertig ist dann sozusagen die Sojamilch, der Sojadrink, der dann für mehrere Monate nach Erhitzung haltbar ist.
Warum muss denn Kalzium und Vitamine zugesetzt werden? Sind denn nicht in der Sojabohne drin?
Naja, Sojabohnen sind eigentlich durchaus sehr nährstoffreich. Sie enthalten viel Protein, ungesättigte Fettsäuren, Mineralstoffe, auch verschiedene Vitamine, aber trotzdem unterscheidet sich jetzt so ein Sojadrink in seiner Zusammensetzung ganz deutlich von der Kuhmilch. Und um den Sojadrink jetzt an die Kuhmilch anzupassen, müssen halt bestimmte Stoffe zugesetzt werden. Wir können ja die Zusammensetzung kurz vergleichen. Eine Kuhmilch, die hat normalerweise so rund 3,4 Gramm Protein pro 100 Gramm, 3,5 Gramm Fett und vielleicht so 5 Gramm Milchzucker. Und die Sojadrinks, die kommen jetzt beim Eiweiß relativ nah an die Kuhmilch dran. Die haben auch so 3 bis 3,5% Protein. Fett ist auch ähnlich, ein bisschen niedriger, vielleicht so 2%. Der Zuckergehalt ist deutlich niedriger im Vergleich zur Kuhmilch, nur so bei 1 bis 2%. Und das Problem ist halt jetzt, dass bestimmte Inhaltsstoffe in der Sojamilch fehlen, nämlich zum Beispiel Vitamin B12. Das kommt in Pflanzen praktisch überhaupt nicht vor. Und auch der Kalziumgehalt ist deutlich niedriger als in der Kuhmilch. Und aus diesem Grunde muss diesen Sojadrinks dann Kalzium, Vitamin B12, auch das Vitamin D setzt man da meistens zu, damit diese Drinks ernährungsphysiologisch an die Kuhmilch gewissermaßen angepasst werden und dann unter Umständen auch für Menschen dienen können, die die Milch jetzt, also die Kuhmilch, vollständig durch eine Sojamilch ersetzen möchten.
Jetzt hast du die Herstellung von Sojadrinks ja sehr gut erklärt. Ist das Verfahren dann für alle Milchalternativen ähnlich? Hafer hat ja jetzt keine Bohnen, also wie geht das dann?
Also interessanterweise ist die Herstellung von Haferdrinks technologisch sogar noch komplexer als die von Sojamilch. Der zentrale Unterschied ist jetzt der, dass Hafer im Vergleich zu Sojabohnen ganz wenig Protein enthält, aber dafür viel Stärke. Und diese Stärke bestimmt jetzt den Herstellungsprozess von diesen Haferdrinks. Und zwar geht es so, dass man die Haferkörner zunächst zerkleinert, mit Wasser vermischt. Da entsteht auch wieder so eine Suspension aus Stärke, den Ballaststoffen, den Proteinen, den Lipiden. Das Problem ist jetzt allerdings, dass der Hafer viel Stärke enthält. Und die macht jetzt den Drink zunächst mal sehr dickflüssig und so mehlig. Und darum muss man jetzt eine Enzymbehandlung machen. Man setzt da Amylasen ein. Das sind Enzyme, die die Stärke abbauen und die Stärkemoleküle in kleine Zucker spalten, Oligosaccharide oder vor allen Dingen die Maltose, den Malzzucker. Dadurch wird der Drink dann dünnflüssiger, bekommt seine Süße, das Mundgefühl wird angenehmer. Dann wird auch wieder homogenisiert und hinterher hat man dann eben quasi den fertigen Haferdrink. In der Zusammensetzung ist jetzt so ein Haferdrink ganz anders als die Kuhmilch, denn Haferdrinks enthalten meist nur etwa 1 Gramm Protein pro 100 Milliliter, also viel, viel weniger Eiweiß. Dafür enthalten sie viel mehr Kohlenhydrate, 6 bis 8 Gramm pro 100 Milliliter, manchmal sogar noch mehr. Und der Fettgehalt ist auch wieder deutlich niedriger als bei der Vollmilch. Und ähnlich wie bei Soja muss man auch da jetzt dann Vitamin B12 und Calcium zusetzen. Man kann es vielleicht, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen darf, Kuhmilch und Sojadrinks, das sind eher proteinbasierte Getränke, und Haferdrinks oder auch Reisdrinks, das sind dann vor allen Dingen durch die Stärke und die Kohlenhydrate und die Ballaststoffe geprägt.
Aber Mandelmilch kann man doch auch ganz gut selber machen. Ich habe schon so Geräte bei Bekannten gesehen. Ist, was da dann rauskommt, das gleiche, wie was es im Supermarkt zu kaufen gibt?
Ja, Mandeldrink ist wahrscheinlich wirklich der einfachste Pflanzendrink in der Herstellung. Da weicht man die Mandeln ebenfalls ein, die werden fein vermahlen und anschließend dann filtriert. Und das kann man eben zu Hause ganz gut machen. Und da kriegt man dann eben so eine Emulsion, wo hauptsächlich viel Fett drin ist. Und das ist auch der zentrale Unterschied. Lebensmittelchemisch unterscheidet sich jetzt der Mandeldrink von der Soja oder dem Haferdrink dadurch, dass Mandeln vergleichsweise wenig Stärke, vergleichsweise wenig Protein, aber dafür viel Fett enthalten. Und das sorgt dann eben für das cremige Mundgefühl. Nach dem Vermahlen werden dann die großen Partikel entfernt und dann kommt auch eine Homogenisierung und dann kriegt man auch wieder eine stabile Emulsion. Interessant ist vielleicht, in diesen kommerziellen Produkten, den kommerziellen Mandeldrinks, da ist meistens relativ wenig Mandel drin, nur so 2 bis 5% Mandelanteil. Der Großteil ist halt Wasser und die Cremigkeit und der Geschmack, die entstehen dann gerade bei diesen Mandeldrinks häufig gar nicht so sehr durch die Mandeln ursprünglich selbst, sondern eben durch häufig dann auch noch zusätzlich zugesetzte Öle oder vielleicht auch Stabilisatoren oder Emulgatoren.
Viele trinken ja ihren Kaffee gern mit Soja oder Hafermilch statt Kuhmilch. Allerdings gibt es ja da das Problem mit dem Schaum. Es gibt da mittlerweile spezielle Hafertrink-Barista-Sorten, die genauso schön aufschäumen wie bei Kuhmilch. Was ist denn dann dabei anders?
Ja, also Sojamilch, die schäumt an sich noch ganz gut, aber Hafermilch, wie du richtig sagst, die schäumt von Natur aus gewissermaßen nicht. So ein guter Milchschaum ist nämlich ziemlich komplex aus physikalischer Sicht. Man muss letztlich ja dafür sorgen, dass ganz viele Luftblasen sich bilden und die dann möglichst stabil bleiben und nicht sofort wieder zerfallen. Bei der Kuhmilch übernehmen das hauptsächlich die Milchproteine, die lagern sich an der Oberfläche der Luftblasen an und stabilisieren so den Schaum. Und jetzt haben wir aber Haferdrinks, wie vorhin beschrieben, relativ wenig Proteine und auch von der Struktur her andere Proteine, die für die Schaumbildung nicht so gut geeignet sind. Aus dem Grund muss man jetzt für diese speziellen Haferdrink-Barista-Produkte die Rezeptur anpassen. Das macht man häufig, indem man den Proteingehalt und den Fettgehalt etwas erhöht. Da tut man dann zum Beispiel auch Pflanzenöle dazu, wie Raps- oder Sonnenblumenöl. Und das Wichtige ist, man muss dann Emulgatoren und Stabilisatoren dazu tun. Zum Beispiel Lecithine oder Gelan. Das ist ein bakterielles Polysaccharid, also ein Dickungsmittel gewissermaßen. Diese Stoffe helfen dann dabei, Fett, Wasser und Luftblasen zu stabilisieren und die verhindern dann, dass der Schaum schnell zusammenfällt oder der Drink dann im Kaffee vielleicht ausflockt oder so.
Auf Social Media stehen Haferdrinks auch öfter mal in der Kritik, weil sie angeblich den Blutzucker zu schnell ansteigen lassen. Ist da Kuhmilch dann gesünder als Hafermilch?
Also wie immer, es gibt keine gesunden und es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Das müssen wir in jeder Folge unseres Podcasts immer wieder betonen. Und es gilt natürlich auch für Haferdrinks und für Zucker. Es ist natürlich grundsätzlich schon so, wie vorhin beschrieben, dass Haferdrinks deutlich mehr Kohlenhydrate enthalten als Kuhmilch. Und dass diese Kohlenhydrate vor allem aus der Stärke stammen und bei manchen Drinks dann vielleicht sogar noch Zucker zugesetzt wurde. Und damit haben dann Haferdrinks tatsächlich einen relativ hohen, zumindest glykämischen Index. Das heißt, sie lassen den Blutzucker schneller ansteigen als zum Beispiel die Kuhmilch. Jetzt wird aber auf Social Media oder in einschlägigen Podcasts dann da häufig ein sehr, ich sag mal, dramatisches Thema draus gemacht. Denn für gesunde Menschen sind solche kurzfristigen Blutzuckeranstiege eigentlich völlig irrelevant. Der Körper kann das sehr gut regulieren und dieser Begriff der Blutzuckerspitzen wird dann oft ein bisschen vereinfacht und ein bisschen überbewertet als ja, ungesund oder so dargestellt. Relevant kann das eher sein für Menschen mit Diabetes oder bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen. Da spielt natürlich aber insgesamt, wie eigentlich immer, die Gesamtmahlzeit eine Rolle. Ob ich jetzt den Haferdrink pur trinke zum Beispiel oder ob ich ihn zusammen mit Fett, Eiweiß, Ballaststoffen, also zum Beispiel dem Müsli oder so esse. Außerdem enthält Hafer selbst auch noch Beta-Glucane, also wiederum Ballaststoffe, die sich eher günstig auf den Zuckerstoffwechsel auswirken können. Also die ganze Geschichte ist einerseits deutlich komplexer und auf der anderen Seite muss, glaube ich, niemand so richtig Angst haben vor ja, Blutzuckerspitzen oder so.
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist Hafermilch ja keine gute Proteinquelle. Hatten wir nicht in der Podcast-Folge zu Proteinen auch noch was zu Proteinqualität? Wie schneidet denn da der Pflanzendrink im Vergleich zur Kuhmilch ab?
Ja, genau. Man muss da tatsächlich zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Menge an Protein und dann die Proteinqualität, wie du richtig sagst. Der Haferdrink ist schon mal rein mengenmäßig mit so rund 1% keine besonders gute Proteinquelle im Vergleich zum Beispiel zu Kuhmilch. Die hat 3-4%. Sojamilch kann da mengenmäßig durchaus mithalten. Fakt ist aber jetzt eben auch, dass sich die Proteinqualität der Pflanzendrinks ganz erheblich von der Kuhmilch unterscheidet. Unter Proteinqualität versteht man ja quasi das Aminosäureprofil, hier speziell den Gehalt an sogenannten essentiellen Aminosäuren, und gleichzeitig ist da noch mit drin in dieser Proteinqualität quasi, wie gut der Körper die Proteine dann verwerten kann. Und Kuhmilch enthält jetzt sehr hochwertige Proteine mit einer hohen biologischen Wertigkeit. Sojadrinks schneiden hier im Vergleich auch noch ganz gut ab, weil die entsprechenden Sojaproteine ein relativ günstiges Aminosäureprofil besitzen und auch mengenmäßig in der Sojamilch ähnlich viel Protein drin ist wie in der Kuhmilch. Aber Haferproteine haben jetzt das Problem, dass sie deutlich weniger essentielle Aminosäuren enthalten, insbesondere weniger Lysin, auch die Aminosäure Methionin ist da weniger drin. Und darum ist eben diese sogenannte biologische Wertigkeit deutlich geringer. Das gilt generell für Getreideproteine, also auch für Reis zum Beispiel oder so. Da könnte man dann tatsächlich so sagen, man müsste rund 3-mal so viel Haferproteine essen im Vergleich zu Milchproteinen, um die Eiweißversorgung dann äquivalent sicherzustellen. Also man kann es, glaube ich, schon so sagen, Haferdrinks könnten jetzt die Kuhmilch definitiv niemals als Proteinquelle ersetzen.
Dann lass uns doch vielleicht mal zum Thema Nachhaltigkeit kommen. Da die Nachhaltigkeit ist ja neben dem Tierwohl eines der Hauptargumente für die Milchalternativen. Jetzt im Vergleich zur Kuhmilch. Ist da was dran? Also kannst du das bestätigen?
Ja, das ist tatsächlich so. Viele Pflanzendrinks, die schneiden in Umweltbilanzen deutlich besser ab als Kuhmilch. Das gilt vor allen Dingen für den Treibhausgasausstoß, auch beim Flächenverbrauch und beim Wasserverbrauch. Man muss aber ein kleines bisschen genauer hinschauen, denn die Pflanzendrinks unterscheiden sich da untereinander durchaus deutlich. Haferdrinks schneiden insgesamt sehr günstig ab. Die haben niedrige CO2-Emissionen, einen geringen Wasserverbrauch, einen geringen Flächenbedarf. Auch Sojadrinks können eine gute Umweltbilanz haben, hängt aber ab, wo sie angebaut wird, die Sojabohne. Bei Reisdrinks, da sieht es zum Beispiel schon mal klimatechnisch ganz anders aus. Der Grund ist da der Reisanbau, denn der Reisanbau produziert sehr viel Methan, also auch ein Treibhausgas, braucht obendrein viel Wasser, und es relativiert dann die Umweltbilanz vom Reisanbau ganz deutlich. Und ganz problematisch kann es bei Mandeldrinks werden. Die haben zwar relativ niedrige Treibhausgasemissionen, benötigen aber sehr viel Wasser. Und das ist wiederum vor allem deshalb kritisch, weil die größten Produzenten von Mandeln ausgerechnet in trockenen Regionen, wie zum Beispiel in den USA, in Kalifornien oder so sind, und dort praktisch der Mandelanbau ausschließlich auf eine energieaufwendige künstliche Bewässerung angewiesen ist. Man muss das also schon etwas relativ betrachten gewissermaßen. Die ökologische Bewertung hängt dann immer vom gesamten Produktionssystem ab, also Landwirtschaft, Verarbeitung, Transport. Und das gilt natürlich auch für die Milcherzeugung. Auch da gibt es riesige Unterschiede, abhängig von der Erzeugung in Bezug auf die Umweltbilanzen.
Jetzt würde ich gerne auch noch mal aktuelles Thema zu sprechen kommen. Vor einigen Wochen gab es ja zahlreiche Berichte in den Medien zu Schimmelpilzgiften in Mandeldrinks. Welches Risiko besteht denn da?
Ja, das war ein großes Thema in den Medien vor kurzem. Das Bundesinstitut für Risikobewertung, das ist BfR, hat Anfang 2026 insgesamt, ich glaube, 162 Hafer-, Soja-, Mandeldrinks untersucht, und zwar auf sogenannte Mykotoxine, sind Schimmelpilzgifte. Und besonders auffällig waren dabei die Mandeldrinks, und da hat man dann, wenn ich es richtig mir aufgeschrieben habe, in 31 von 39 untersuchten Produkten die Verbindung Aflatoxin B1 nachgewiesen. Das ist ein Schimmelpilztoxin, was als krebserregend gilt, und problematisch sind solche Verbindungen eben deshalb, weil sich für solche Stoffe keine echt sicheren Untergrenzen definieren lassen. Wichtig ist aber jetzt, das BfR spricht jetzt hier nicht von einer, ich sage mal, akuten Vergiftungsgefahr oder so. Die Bewertung, die bezog sich vor allem auf kleine Kinder zwischen 6 Monaten und 6 Jahren, weil Kinder eben jetzt bezogen auf ihr Körpergewicht häufig relativ große Mengen trinken und unter Umständen natürlich dann auch empfindlicher auf solche Stoffe reagieren. Und das BfR hat dann eben speziell für diese Gruppe an Konsumentinnen und Konsumenten eben gesagt, dass der regelmäßige Konsum von manchen Mandeldrinks als vielleicht sogar mittleres Risiko eingestuft wird und vielleicht unter Umständen reduziert werden soll.
Und wie schaut das bei anderen Produkten aus, also bei Hafer- und Sojamilch?
Also bei Haferdrinks wurden ebenfalls Schimmelpilzgifte gefunden. Da gibt es zum Beispiel eine Verbindung, die heißt Deoxynivalenol. Dann gibt es T1 und HT2 Toxine gibt es da. Auch das sind alles von Schimmelpilzen gebildete Verbindungen. Da sagt das BfR aber, dass die gesundheitliche Beeinträchtigung oder die mögliche gesundheitliche Beeinträchtigung unwahrscheinlich oder wenig wahrscheinlich ist. Das BfR drückt sich ja da immer so sehr, sehr vorsichtig aus. Lebensmittelchemisch ist es übrigens kein spezielles Problem von Pflanzendrinks, denn solche Mykotoxine, solche Schimmelpilzgifte, die kommen ganz generell in allen pflanzlichen Rohstoffen vor. Also auch im Getreide, in Nüssen, in Kakao, in Gewürzen. Mandeln und Getreide sind halt schlicht natürliche Agrarprodukte und damit eben anfällig für Schimmelpilzbefall während Anbau und Lagerung. Also man soll das Thema durchaus ernst nehmen, was die Behörden auch tun, aber definitiv nicht dramatisieren, denn für Erwachsene ist das Risiko nach heutigem Erkenntnisstand super gering. Bei kleinen Kindern, da empfiehlt sich dann vielleicht eine gewisse Vorsicht und halt etwas Abwechslung, sage ich mal, jetzt ständig dann den gleichen Drink in großen Mengen oder so.
Und dann habe ich im Hinblick auf Soja noch gelesen, dass darin hormonartige Substanzen enthalten sein sollen. Ist da was dran?
Ja, Sojabohnen, die enthalten sogenannte Isoflavone, die heißen in der Fachsprache Genistein und Daicein. Das sind sogenannte phenolische Pflanzenstoffe aus der Gruppe der, wie man sagt, Phytoöstrogene. Und Phytoöstrogen heißt, dass sie strukturell dem menschlichen Hormon Östrogen ähneln und auch mit dem Östrogenrezeptoren wechselwirken können. Und diese Stoffe, die gehen bei der Herstellung aus der Sojabohne auch teilweise jetzt in die Sojadrinks über. Die Konzentration dieser Verbindung ist aber jetzt ganz stark von der Verarbeitung der Rezeptur abhängig. Und ganz wichtig ist, dass diese Wirkung dieser Sojaflavone deutlich schwächer ist als jetzt von körpereigenen Hormonen. Also die Aussage, Soja enthält Hormone, die ist so definitiv nicht korrekt. Man hat diese gesundheitlichen Effekte dieser Phytoöstrogene in Jahre oder Jahrzehnte lang sehr intensiv untersucht und auch heutigen Kenntnisstand sind die Mengen, die man jetzt in Sojaprodukten oder findet, für Erwachsene völlig unproblematisch. Auch da schaut es jetzt für Kinder und Säuglinge wieder ein bisschen anders aus, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Ich sage mal, die normalen Sojadrinks aus dem Supermarkt, die sind für Säuglinge definitiv nicht geeignet, jetzt als Ersatz für Muttermilch oder für Formula-Kuhmilchprodukte. Unter anderem wegen der Nährstoffzusammensetzung generell, aber halt auch wegen dieser potenziellen Phytoöstrogene. Da gibt es dann, wenn man das möchte, spezielle Säuglingsnahrung auf Sojabasis und die ist dann streng kontrolliert, streng reguliert und auch so zusammengesetzt, dass diese Verbindungen in sehr geringen Konzentrationen, also in physiologisch dann irrelevanten Konzentrationen drin sind.
Okay, bevor wir gleich zum Ende kommen, würde ich euch gerne noch fragen, was ihr denn bevorzugt? Kuhmilch oder Alternativen und wenn ja, welche?
Also bei mir klar die Kuhmilch, wobei ich schon auch zugeben muss, dass es insgesamt einfach selten bei mir vorkommt. Ich trinke den Kaffee immer schwarz, deswegen, das wäre so für mich die Hauptquelle. Und jetzt rein und pur Milch oder Alternativen quasi nie.
Also ich muss auch sagen, dass mir die klassische Kuhmilch einfach besser schmeckt. Wenn ich in der Früh ab und zu mein Müsli oder so esse, dann nehme ich wirklich lieber die klassische Kuhmilch. Den Kaffee trinke ich auch schwarz, ganz nebenbei. Ich finde aber diese Pflanzendrinks extrem spannend aus wissenschaftlicher Sicht, denn gerade diese, ich sage mal, Barista-Drinks, die sind aus lebensmittelchemischer Sicht wirklich hochinteressant, weil man da ganz gezielt mit Enzymen, Proteinen, Emulsionen die Textur der Schaumbildung ganz entscheidend beeinflussen kann. Und das zeigt dann ganz gut, was so eine moderne Lebensmitteltechnologie heute leisten kann.
Ja, ich bin auch ein großer Barista-Hafermilch-Fan, gerne auch mit Geschmack. Aber da hat jetzt ein großer Hersteller einen Matcha-Erdbeere-Geschmack rausgebracht. Und den habe ich letztes Wochenende probiert und er schmeckt nicht, obwohl ich selber Matcha-Fan bin. Ich würde davon jetzt abraten.
Ja, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wie immer, lieber Thomas, würde ich dich gerne um ein abschließendes Statement bitten. Was meinst du, wird es in Zukunft keine echte Milch mehr geben und sind dann Hafer, Sojadrinks und Co. die Produkte der Zukunft?
Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Pflanzendrinks werden also die klassische Kuhmilch aus meiner Sicht zumindest auf absehbare Zeit nicht ersetzen können. Unabhängig jetzt mal von der kulturellen Bedeutung, die natürlich jetzt ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, wenn man jetzt über so einen Ersatz nachdenkt, ist Milch halt einfach aus ernährungsphysiologischer Sicht, hier vor allem was die Proteinqualität anbelangt, ich sage es mir quasi ja von Natur aus, in Anführungszeichen, unerreichbar. Und das werden Pflanzendrinks auch in der nächsten Zukunft nicht ersetzen können. Da sehe ich auch entsprechende Technologien, über die wir vielleicht mal in Ruhe sprechen können, wie diese Precision Fermentation oder das Gewinnen von Milchproteinen aus anderen Quellen, eher gesagt als wenig chancenreich. Diese Pflanzendrinks, die werden aber definitiv bleiben. Und das sicherlich zu Recht. Die werden also ihren festen Platz haben. Etwa für Menschen zum Beispiel mit Laktoseintoleranz, bei veganer Ernährung. Natürlich aus Nachhaltigkeitsgründen, ist wirklich ein wichtiges Argument. Ich glaube also eher an so einen, ich sage, Nebeneinander verschiedener Produkte und weniger an den vollständigen Ersatz. Und ja, wenn ich das vielleicht wieder so abschließend sagen darf, entscheidend ist halt immer der wichtigste Aspekt, nämlich der persönliche Geschmack.
Wie immer, vielen Dank, lieber Thomas, lieber Jule. In unserer heutigen Folge haben wir gesehen, dass pflanzliche Alternativen längst nicht mehr nur ein Trend sind, sie sind ein fester Bestandteil in unserem Lebensmittelangebot. Sie werden die Kuhmilch in der Zukunft nicht vollständig ersetzen, aber Hafer, Soja, Mandeldrinks werden künftig neben ihr einen festen Platz haben, je nach Geschmack oder persönlicher Lebensweise. Ja, und wenn auch Sie eine echte Alternative zu den zahlreichen nicht wissenschaftlichen Ernährungspodcasts suchen und mit uns gefunden haben, dann hören Sie gern unsere weiteren Folgen. Food Facts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.